Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, hab du Dank dafür, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, wie wir es gerade gesungen haben, und dass dein Wort Kraft und Leben in sich selber hat. Und ich möchte dich jetzt auch bitten, dass du heute Mittag bei uns bist. Gib uns Aufmerksamkeit, gib uns Frische und vor allem schenk, dass dein Wort seine ganze Wirkung an unserem Leben entfaltet. Dass es nicht nur in die Köpfe geht, sondern in die Herzen. Und dass wir doch dadurch mehr und mehr zu deiner Ehre verändert werden, dich immer mehr erkennen. Amen. Amen. Ja, Wolfgang Nestvogel ist es heute Morgen gelungen, mich durch seine Einleitung zu überraschen. Und die Bundesliga ist eine der wenigen Themen, bei denen wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich rechne es ihm umso höher an, dass ich 2 Wochen nach dem Spiel Bayern gegen Hannover doch noch kommen durfte. Das zeigt etwas von seiner demütigen Haltung. Ja, genau. Ja, wir haben heute Mittag nun ein größeres Thema vor uns. Und was 90 plus X bedeutet, das haben Sie ja gehört. Hat ja vorher gesagt, wir haben 30 Stunden Zeit, dieses Buch zu behandeln. Wir werden zwischendrin dann eine Pause machen, nach etwa 45 Minuten. Ich lese den Text aus Maleachi 1 ab Vers 6, zunächst bis Maleachi 2, Vers 9. Und ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Maleachi 1 ab Vers 6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinen Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es für euch nicht Böses. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Bringt es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Heerscharen. Und nun besänftigt doch Gott, dass er uns gnädig sei. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wird er da euretwegen das Angesicht erheben, spricht der Herr der Heerscharen. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und an einer Opfergabe aus eurer Hand habe ich keinen Wohlgefallen. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden, und die Gabe für ihn, seine Speise, kann verächtlich behandelt werden. Und ihr sagt, siehe, welche Mühsal, und ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Heerscharen, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und Kranke, so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich Gefallen haben an dem, was von eurer Hand kommt, spricht der Herr, aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in seiner Herde ein männliches Tier, und er gelobt es, schlachtet aber dann für den Herrn ein verdorbenes. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgabe. Ja, ich hab sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich geb sie ihm. Er war Frucht und er fürchtete mich. Entschuldigung, er war Furcht und er fürchtete mich. Und vor meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg, ihr habt viele durch falsche Weisung zur Fall gebracht, habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr der Heerscharen. So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk, weil ihr meinen Weg nicht beachtet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Soweit dieser Abschnitt aus Maleachi. Wir haben heute Morgen gehört und gesehen, wie das Buch Maleachi mit Gottes unergründlicher Liebe zu Israel beginnt. Und damit wird deutlich, auf welchem Grund oder auf welchem Fundament diese Anklage steht, die nun mit Vers 6 beginnt. Es ist die eifernde und die heilige Liebe Gottes, mit der er um sein Volk wirbt. Und es gehört zu dieser heiligen, eifernden Liebe Gottes, dass er auch Sünde ganz offen ansprechen muss, die in seinem Volk ist. Und es gehört zum Wesen seiner Liebe, dass er nicht einfach Sünde und Ungehorsam übergehen kann, sondern richten muss, wenn keine Umkehr geschieht. Und die Anklage Gottes beginnt mit der Anklage gegen die Priester, die in seinem Tempel dienen, der Ort der Gegenwart Gottes damals. Und dann in Vers 10 geht es wohl weiter auf die Rückkehrer, die mit zurückgekommen waren nach Judäa oder nach Juda. Und damit stehen wir bei einem biblischen Grundsatz in 3. Mose 10, 3. Da sagt unser Herr im Zusammenhang mit dem Gericht über die Aaronsöhne, bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und von dem ganzen Volk verherrlicht werden. Und das ist jetzt der Grund, warum die Anklage bei der Priesterschaft beginnt, im Buch Maleachi, und dann wie Kreise von innen nach außen geht und dann die Rückkehrer, wir können sagen, das ganze Volk betrifft. Es waren ja die Priester, die in besonderer Weise dem Herrn genaht sind, die das Volk vor Gott und auf der anderen Seite Gott vor dem Volk vertreten haben, die die Opfer dargebracht haben, die das Volk gebracht hat. Aber dieses geistliche Prinzip hat eine Bedeutung für die ganze Geschichte Israels, nicht nur damals. Weil Israel Gottes auserwähltes Volk ist, begründet in seiner grundlosen, unerklärlichen Liebe. In 5. Mose 6 lesen wir das. Weil es das Volk seiner Liebe ist unter allen Nationen, ihm am nächsten steht von allen Völkern. Das ist auch der Grund, warum er sich in besonderer Weise an diesem Volk als heilig erweist und Sünde nicht übergehen kann, sondern Sünde richten und strafen muss. Wir sehen das in der Vergangenheit und wir werden das noch in der Zukunft sehen. Wenn Israel durch das Gericht der großen Trübsal, dem letzten Gericht Gottes, hindurchgehen muss, bevor es dann errettet wird. Wir kommen noch darauf zurück. Auf der anderen Seite dann die Völker im Völkergericht gerichtet werden. Wenn wir nun diese Kreise übertragen, an denen, die mir nahen, erweise ich mich heilig oder möchte geheiligt werden, dann kommen wir auch zu 1. Petrus 4, Vers 17. Und dort lesen wir, dass das Gericht Gottes an seinem Haus beginnt. Das bedeutet, dass unser Herr auch innerhalb seiner Gemeinde keine Sünde, kein Ungehorsam gegenüber seinem Wort dulden kann. Und wir sehen das ganz deutlich in den 7 Cent-Schreiben. 5 von 7 Gemeinden bekommen eine Gerichtsandrohung. Und obwohl in 3 von 5 Gemeinden der Herr sehr wohl Dinge zu loben hatte, geistliches Wachstum feststellte, und trotzdem sah er Sünde, die da war, die geduldet wurde in einer falschen Weise, und es kommt zu einer Gerichtsandrohung. Das ist auch der Aufbau der Offenbarung. Zuerst muss die Gemeinde ins Licht Gottes. Und erst nach dem Gericht über die Gemeinde kann das Gericht an dieser Welt beginnen, was wir dann im Weiteren über die Offenbarung lesen. Das ist auch der Grund, warum wir Gläubige, die Gemeinde Jesu, vor dem Richterthron Christi einmal erscheinen werden. Da geht es nicht um die Frage, gerettet oder verloren. Dort sind nur Gerettete. Richterthron Christi ist das eine, das Völkergericht nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu ist das andere. Und das Endgericht ganz am Ende, der große weiße Thron, ist das dritte. Also Richterstuhl Christi. Zuerst muss die Gemeinde vor dem Richterstuhl Christi gerichtet werden, bevor Christus mit den Seinen kommen wird, um Israel dann zu erretten und die Welt zu richten. Und die Gliederung, die Sie auf Ihrem Blatt finden, die habe ich John MacArthur entnommen, der Studienbibel, weil man kann das nicht besser gliedern, diesen Textabschnitt, wie er es gegliedert hat. Zunächst der erste Punkt, Gottes Anklage, die fehlende Gottesfurcht. Der Hauptanklagepunkt gegen die Priester ist die mangelnde Gottesfurcht, die mangelnde Ehrerbietung, die sie dem lebendigen Gott schulden. Und das wird dann anschließend im Einzelnen aufgefächert bei Maleachi. Gott zeigt sich hier Israel gegenüber sowohl als Vater wie auf der anderen Seite als Herr. Und mit dem Vergleich zwischen Vater und Sohn haben wir einen direkten Zusammenhang zu 2. Mose 20, Vers 12, dem 5. Gebot nach der Zählung der Bibel. Du sollst Vater und Mutter ehren, als eine direkte Bezugnahme, 2. Mose 20, Vers 12. Im Alten Testament wird an verschiedener Stelle Israel als Sohn des lebendigen Gottes bezeichnet. Und jetzt müssen wir einen Unterschied sehen. Der Titel Sohn Gottes steht allein Christus zu, ausschließlich auf ihn gemünzt, und er beinhaltet immer die Gottheit Jesu. Aber Israel wird auch als Sohn bezeichnet, nicht als Sohn Gottes mit diesem Titel, aber Gott bezeichnet dieses Volk auch als sein Sohn. Beispielsweise 2. Mose 4, Vers 22, 5. Mose 32, Vers 6, Hosea 11, Vers 1. Und es geht hier um die Ehrfurcht, um den Respekt, den ein Sohn nach dem göttlichen Gebot dem Vater zu bringen hat. Um die Ehrerbietung, die ein Knecht gegenüber seinem Herrn bringen soll. In der Luther-Übersetzung heißt es Herr Zebaoth, in der Elberfelder-Übersetzung, ich glaube auch in der Schlachter 2000, Herr der Heerscharen oder Herr der Kriegsherren. Und damit wird deutlich, der allmächtige Gott spricht hier. Hier spricht der, dem die höchste Ehrerbietung gehört. Das meint dieser Ausdruck, Herr der Heerschare, der Kriegsheere. Nun sind die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht im Gegensatz zu der knechtischen Furcht, die knechtische Furcht, die immer noch meint, selbst vor Gott gerecht werden zu können und etwas zu tun, um sich die Gunst Gottes zu verdienen, das ist hier nicht gemeint, sondern es geht um die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott, die Furcht des Herrn und die Liebe. Das sind in der Bibel keine Gegensätze, sondern das sind zwei Dinge, die untrennbar zusammengehören. Und Sie können das vergleichen mit einer Wäscheleine. Eine Wäscheleine kann nur gespannt werden, wenn sie an zwei Pfosten festgemacht ist. Wenn wir nur einen Pfosten haben, dann hängt sie durch. Dann liegt die Wäsche im Dreck, anstatt dass sie trocknet. Und genauso brauchen wir die Liebe zum Herrn und die Furcht des Herrn. damit wir die richtige Spannung im geistlichen Leben haben, um geistlich auch wachsen zu können. Zwei Dinge, die untrennbar zusammengehören als die Pole in unserem geistlichen Leben. In den Sprüchen, da lesen wir sehr viel von der Furcht des Herrn. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis, steht da. Interessant, dass dort nicht steht, die Liebe Gottes ist der Anfang aller Erkenntnis. Gott liebt diese Welt so sehr, das lesen wir, das steht außer Frage. Aber hier steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnisse. Die Furcht des Herrn, das war ein Kennzeichen der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 9, 31, sie wandelten in der Furcht des Herrn, lesen wir dort. Ein geistliches Kennzeichen. Paulus spricht in seinen Briefen immer wieder von der Furcht des Herrn. Ein Kennzeichen echten geistlichen Lebens. Und mit dem Bezug auf Vater und Sohn in dem ersten Anklagepunkt gegen die Priesterschaft klingt schon die ganze Wucht von Gottes Gericht an, wenn das Volk nicht umkehrt, wenn keine Buße geschieht. Warum? In 5. Mose 21, Vers 18 bis 20, dort lesen wir, was mit dem ungehorsamen Sohn passieren soll. Er soll vor die Stadt geführt werden und er soll gesteinigt werden. Nur als ein kleiner Hinweis, direkt im nächsten Vers lesen wir, verflucht ist, der am Holz hängt. Und wenn Sie jetzt nach Lukas 22 gehen, Gethsemane, dort lesen wir, dass Christus einen Steinwurf weit sich von seinen Jüngern zurückzog. Die einzige Stelle im Neuen Testament, an der dieser Ausdruck gebraucht wird, und das ist der Zusammenhang zu 5. Mose 21. Der gehorsame Sohn, an dem der Vater allein wohlgefallen hat, nahm in Gethsemane meinen Platz ein. Der Platz des ungehorsamen Sohnes, der gesteinigt werden muss. Dort hat er sich durchgerungen, die Strafe für ihre und meine Sünde auf sich zu nehmen, das ganze Gericht Gottes. Und deshalb dieser Zusammenhang im Alten Testament, ungehorsamer Sohn und im nächsten Abschnitt verflucht ist, wer am Holz hängt, da haben wir einen ganz klaren Bezug auf das Kreuzesgeschehen. Aber für Israel damals wurde ganz deutlich, wenn keine Buße geschieht, dann trifft das ein, was in 5. Mose 21 steht, das Gericht über den ungehorsamen Sohn für das Volk. Und die Härte der Gerichtsandrohung in diesem Satz wird noch verstärkt, dass Gottes Anklagepunkt gegen die Priesterschaft genau dem Sachverhalt entspricht, den er Eli und seinen Söhnen vorhalten musste. 1. Samuel 2, Vers 27 bis 29. Sie missachteten die Opfer Gottes. Sie holten sich zunächst das, was sie selbst wollten und gaben den Rest des Herrn alles, was dazugehörte, bis das Gericht über Eli und seine Söhne hereinbrach, weil keine Buße da war, keine Umkehr, weil der Herr sagen musste, du ehrst meine Söhne mehr, als du mich ehrst. Das ist hier die Wucht in diesem Anklagepunkt. Mangelnde Gottesfurcht ist immer ein Kennzeichen von Verflachung und von geistlichem Abfall. Niemals ein Fortschritt in der Beziehung zum Herrn, sondern immer ein Kennzeichen von geistlicher Verflachung und Abfall. Und das gilt jetzt nicht nur für die damalige Priesterschaft in Israel, das gilt auch für das Leben der Gemeinde Jesu. Und wir können sagen, für unsere westliche Welt, die das Evangelium hatte. Wir waren nicht christlich in dem Sinn, dass alle gläubig waren, aber wir hatten das Evangelium. Wir hatten viel vom Evangelium gehabt. Und nicht umsonst umreißt Paulus den endzeitlichen Menschen, und wenn wir das in andere Worte kleiden, genau mit dem Gegenteil der Gottesfurcht. 2. Timotheus 2, Vers 3, da lesen wir jetzt genau das Gegenteil von dem, was die Gottesfurcht ist. Und interessant, Paulus leitet hier ein, es werden schwere Zeiten kommen. Eigentlich steht hier böse Zeiten, bösartige Zeiten. Und dieses Wort wird nur zweimal im Neuen Testament verwendet. Das erste Mal Matthäus 8, Vers 28, wo es um die besessenen Gadarener geht, die bösartig waren. Und das zweite Mal hier in 2. Timotheus 3. Also wir können wirklich sagen, bösartige Zeiten, von der Finsternis inspirierte Zeiten. Und jetzt lesen wir genau das Gegenteil von dem, was gottesfürchtig ist. Vers 2. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Wörtlich steht hier selbstliebend. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Den Eltern ungehorsam, wir haben ja wieder eine Anlehnung zu Malachi zum Vergleich. Undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und wohlgemerkt beschreibt Paulus hier nicht nur die Entwicklungen in unserer Gesellschaft oder in dieser Welt, sondern wir lesen in Vers 5, die eine Form der Gottseligkeit haben. Man kann auch übersetzen, der Frömmigkeit oder Gottesfurcht haben eine Form, aber jetzt kommt das Entscheidende. Deren Kraft aber verleugnen. Und damit macht er ganz deutlich, diese Entwicklungen werden hineinreichen bis in die Christenheit, bis in die Gemeinde Jesu. In Offenbarung 14, Vers 7, wenn die letzten großen Gerichtswellen über diese Welt hereinbrechen, da lesen wir, wie die Menschen aufgerufen werden, angesichts dieses Gerichtshandeln Gottes, Gott zu fürchten und ihn zu ehren. Das zu tun, was sie ihm bisher verweigert haben. Aber sie werden es nicht tun. Das ist das Erschreckende. Und deshalb können wir Luthers Auslegung zum ersten Gebot nicht genug beherzigen. Und Luther hat es in einzigartiger Weise ausgedrückt. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Diese drei Punkte zusammengefasst. Zugleich klingt hier aber auch schon ein Gegensatz der Priesterschaft zu dem treuen Rest in Israel an. Oder eine Verbindung von der Priesterschaft, die dem Gericht Gottes entgegengeht, zu dem treuen Rest in Kapitel 3, Vers 16. Und das wird morgen in der Predigt behandelt. Ich möchte es nur zitieren und da lesen wir, was der Kern war, dieses treuen Restes, das Kennzeichen. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten und der Herr merkte auf und hörte. Nicht da reden die miteinander, die sich für besser hielten oder die meinten, dass sie zu den 144.000 gehören, wenn ich es mal salopp sagen darf, dass sie noch die einzig Aufrechten sind auf dieser Welt. Sondern steht was anderes da, die den Herrn fürchteten. Und dann heißt's, und der Herr merkte auf und hörte. Und jetzt kommt ein Einwand der Priesterschaft, der verwundert. Statt sich zu beugen unter die Wucht dieser Anklage Gottes, kommt die Gegenfrage, womit haben wir deinen Namen verachtet? Es wird ein Mehrfaches deutlich durch diese Frage. Das Erste, was deutlich wird. Hier geht es wohl um eine trotzige Gegenreaktion. Ich habe gesagt, der Bezug zum fünften Buch Mose, der Bezug zu Eli und seinen Söhnen, die dem Gericht Gottes verfallen sind, das wollte man auf keinen Fall mit denen in eine Reihe gestellt werden. Eine trotzige Gegenreaktion, das kann doch überhaupt nicht sein. Wir sind doch besser wie die, steht da dahinter. Zugleich ist diese Widerrede selbst ein Zeichen der Ehrfurchtslosigkeit. Bei dem, was der Herr im Folgenden an Gesetzesverstößen anführt, ist es nur schwer vorstellbar, dass die Priesterschaft wirklich ein reines Gewissen gehabt hat. Und wir sehen das später in den Evangelien, dass die Schriftgelehrten, die Pharisäer, gegen besseres Wissen dem Herrn Jesus widerstanden haben. Nicht, weil sie es nicht gewusst haben, sondern gegen besseres Wissen. Das war übrigens die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und ich möchte es nur anfügen, es gibt immer wieder Glaubensgeschwister, völlig verunsichert, habe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist getan. Wenn jemand diese Frage stellt, hat er die Sünde nicht getan. Sonst würde er überhaupt nicht diese Frage stellen. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber das war damals die Sünde gewesen. Gegen besseres Wissen haben sie Christus abgelehnt. Mit der Gegenfrage wird aber auch deutlich, wie blind die Priester selbst für ihren eigentlichen Zustand waren. Ich habe gesagt, es ist nur schwer vorstellbar, dass sie das nicht gemerkt haben. Und auf der anderen Seite, das Gewissen kann abstumpfen. Paulus spricht von einem Brandmark im Gewissen. Ein Brandmark ist am Tier eine Stelle, Brandzeichen, da hat es kein Gefühl mehr. Also ein Gewissen kann gefühlslos werden. Das ist auch der Grund in Römer 14, warum Paulus sagt, dass jemand niemals etwas gegen sein Gewissen machen soll. Niemals. Auch wenn sein Gewissen zu eng ist. Unser Gewissen soll von Gottes Wort verändert werden. Enger, wo es zu weit ist. Weiter, wo es zu eng ist. Das gehört zum Prozess in der Jüngerschaft. Vom Wort her wohlgemerkt. Aber ein Grundsatz, niemals etwas gegen das Gewissen machen. Weil die Gefahr ist, mit jedem Mal, wenn wir gegen unser Gewissen handeln, stumpft unser Gewissen ab. Und das war wohl auch bei der Priesterschaft einerseits, haben sie es gewusst. Auf der anderen Seite waren sie blind für ihren Zustand. Und vielleicht dachten sie wirklich noch teilweise, dem Herrn zu dienen. Das ist ja das, was wir später lesen in Römer 10, Vers 2, in Bezug auf das religiöse Judentum auch heute. Und Paulus bestätigt ihnen, dass sie Eifer für Gott haben. Und dann kommt der Zusatz, aber nicht mit richtiger Erkenntnis. Also es ist möglich, dass sie ihre geistlichen Defizite nicht erkannten. Das kann einmal Folge des Ungehorsams sein, dass sie abgestumpft sind, wie ich es gesagt habe. Aufgrund der Erweckung, die durch Esra und Nehemia zuvor war. Aber es kann auch sein, dass sie niemals innerlich so weit gekommen waren. Und das ist eine Sache, die wir auch in der heutigen Zeit beachten müssen. Es gibt Menschen, die haben bisher nur ein Evangelium light gehört. Ein kalorienarmes Evangelium geistlich gesehen. Die haben noch nie etwas von der Heiligkeit Gottes gesehen. Sie wurden noch nie dorthin geführt, wirklich die Heiligkeit Gottes zu erkennen. Nicht, weil sie das nicht wollen, sondern weil sie das nie gehört haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das ganze Evangelium verkündigen, biblische Vollkost und nicht nur ein Evangelium light. Das nächste, was wir sehen, die Gefahr der frommen Selbsttäuschung. Es ist so wichtig, dass wir lernen, in Christus zu ruhen, in seinem vollkommenen Werk, eines der großen Themen des Hebräerbriefes. Aber Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit in Bezug auf unsere Nachfolge ist ein höchst alarmierendes Zeichen. Und wenn das eintritt, dann sind wir erblindet. Dann gehören wir zu Laodicea, ob wir uns bibeltreu nennen oder nicht. In dem Moment, wo wir selbstzufrieden und selbstsicher werden, sind wir Laodicea. Und wissen Sie, was der Lackmustest ist, den man sich selber stellen kann, ob man zu Laodicea gehört? Zu Laodicea gehöre ich dann, wenn ich von mir überzeugt bin, dass ich Philadelphia bin. Warum? Philadelphia bekam keinen Bußruf. Und in dem Augenblick, wo ich meine, ich habe keine Veränderung, keine Buße mehr nötig, ist das Selbstzusicherheit. Und dann sagt der Herr, du bist blind, arm und jämmerlich. Verstehen Sie, ich möchte zu Philadelphia gehören, aber ich kann nie sagen, ich bin soweit. Selbstzufriedenheit, die ungeheure Gefahr der Selbsttäuschung. Und wie nötig haben wir es, unser Leben immer wieder im Licht der Bibel zu sehen. Geöffnete Augen zu bekommen für unsere eigenen geistlichen Defizite. Und darum zu beten und nicht selbstzufrieden zu werden und selbstherrlich zu werden. Und das wird uns vor Hochmut und Stolz bewahren. Und alle Erkenntnis, die uns der Herr über uns selbst schenkt, ist nichts wie seine unverdiente Gnade. Und es demütigt einem immer wieder. Wir lesen in Sprüche 20, Vers 12 und wir können das genau in diesem Sinn verstehen. Das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Das Gegensatz zu Laodicea, das hörende Ohr und das sehende Auge. Nichts als unverdientes Gnade, wenn der Herr uns immer wieder unsere Defizite zeigt und wer wir ohne ihn sind in seinem Licht. Das Erschreckende an der Gegenrede der Priester ist, dass sie selbst ihren Zustand nicht bewusst waren oder nicht wahrhaben wollten. Und damit kommen wir zum zweiten: Gottes Anklage, Missachtung von Gottes Altar, Vers 6 bis 14. Jetzt sehen wir wieder Gottes Liebe und Geduld, wie er gegen diesen frechen Einwand der Priesterschaft antwortet oder darauf eingeht. Zunächst klein A, das verächtliche Opfer der Priester. Die Priester haben unreines Opfer auf den Altar gebracht. Und sie haben damit ganz klar gegen die Opfergebote verstoßen. Es war nicht nur unreines Opferbrot, sondern auch die Opfertiere entsprachen nicht den göttlichen Anforderungen, dem göttlichen Gesetz. Es war dabei Geraubtes, lesen wir, Lahmes und Krankes. Und damit brachten die Priester ihre ganze Gleichgültigkeit und Verachtung gegenüber dem Herrn zum Ausdruck. Craig Blessing schreibt dazu: In Vers 7 bis 8 wurde die Handlung der Priester verurteilt. Hier geht es um ihre verächtliche Einstellung gegenüber ihrem Amt. Anscheinend wissen die Priester, dass diese Opferpraktiken ungesetzlich sind. Doch sie machen sich nicht die Mühe, diesen Missstand zu beheben. Ihr Amt ist ihnen eine Mühsal. Eine solche Reaktion ist ein Ausdruck von Verachtung. Und deshalb wäre es dem lebendigen Gott lieber, sie würden gar keine Opfer bringen. Ihm wäre es lieber, man würde die Tür zum Tempel schließen, die Tore des Tempels schließen und nichts auf seinen Altar opfern. Und damit wird ganz deutlich: Der lebendige Gott kann nur so geehrt und angebetet werden, wie er es verordnet hat. Und deshalb hat er die Opfervorschriften gegeben. Das ist der Unterschied zwischen Gottesdienst und allem Götzendienst. Im Götzendienst versucht der Mensch, die Götter nach seinen Vorstellungen anzubeten, nach seinen Ideen. Der lebendige Gott kann nur so angebetet werden, wie er es geoffenbart hat. Nur dann wird er in der ihm entsprechenden Weise angebetet und verehrt werden. Echte Gottesfurcht zeigt sich deshalb immer in der Furcht und im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Wir kommen in Punkt 4 darauf, sofern wir noch Zeit haben dann. In Vers 8 sagt jetzt der Herr: Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen daran haben oder dein Angesicht erheben? Diese Anspielung auf den Statthalter ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass Maleachi wohl zur Zeit der Abwesenheit Nehemias gewirkt hat. Wir wissen ja, es war die Zeit der persischen Statthalter gewesen oder im Anschluss wahrscheinlich zur Zeit der Abwesenheit. Die Priester wussten genau, dass ein persischer Statthalter eine solche Gabe niemals annehmen würde. Ihm haben sie das gebracht, was er wollte, dem persischen Statthalter. Vor ihm hatten sie Angst. Und damit wird deutlich, dass sie in Wirklichkeit mehr von Menschenfurcht gezeichnet waren als von Gottesfurcht. Obwohl sie den Priesterdienst versahen, kommt ihre Geringschätzung des Herrn darin zum Ausdruck. Ja, wie unbedeutend ist so ein persischer Statthalter im Verhältnis zu dem Herrn der Heerscharen, der Herr der Kriegsheere, dieser gewaltige Ausdruck, der immer wieder im Buch Maleachi verwendet wird. Dieser Abschnitt erinnert uns wieder an das Neue Testament, die Schriftgelehrten und Pharisäer in ihrer Auseinandersetzung mit dem Herr Jesus. Und ihnen war die Ehre bei den Menschen wichtiger wie die Ehre bei Gott. Und es ist dann gleich, ob es um die Ehre vor der ungläubigen Umgebung geht oder ob es um die Ehre in der Gemeinde Jesu geht und unter die Frommen. Die Ehre bei den Menschen war ihnen wichtiger wie die Ehre bei Gott. Johannes 5, 44, ihr nehmt Ehre voneinander, sagt der Herr Jesus. Johannes 12, 43, da sagt er das, dass ihnen die Ehre, oder sagt uns Johannes, dass ihnen die Ehre wichtiger war bei den Menschen wie bei Gott. Wir lesen das, wie sie das voll gefürchtet haben, Matthäus 14, 5, bei ihrem Vorgehen gegen Christus. Und damit brachten sie ihre ganze mangelnde Ehrfurcht zum Ausdruck. Nun hat es wieder eine tiefe geistliche Bedeutung für uns. Die Gemeinde ist heute der geistliche Tempel, der Ort der Anbetung Gottes. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist die Frage, ob wir dem Herrn so dienen, wie er es geoffenbart hat, wie er es uns in seinem Wort vorgezeichnet hat. Ist unser höchstes Anliegen, dass das Wesen und die geistlichen Strukturen der Gemeinde Jesu immer mehr dem Wort Gottes entsprechen, der göttlichen Offenbarung, die wir im Neuen Testament finden, dann in den Briefen gezeichnet finden? Oder gehen wir wie die Priester damals großzügig damit um? Sind wir auch träge zum Gehorsam gegenüber seinem Wort geworden, dann, wenn sein Wort nicht unseren Gewohnheiten, unseren Ansichten, unseren Annehmlichkeiten entspricht? Und wie oft opfern wir in diesem Sinn blindes, geraubtes, lahmes, weil wir das Leben der örtlichen Gemeinde nach menschlichen Wünschen und Vorstellungen ausrichten, aber nicht nach dem, was uns der Herr in seinem Wort vorgezeichnet hat. Und wir können deshalb an diesem Abschnitt sehen, dass die ganze heutige Verwässerung in Bezug auf das biblische Gemeindeleben ihre tiefste Wurzel in einem Mangel an der Furcht Gottes hat. Wenn die Gemeinde nicht mehr seinem Wesen entspricht und wir darüber Buße tun, wird er genauso mit ihr verfahren wie damals mit den Priestern. Ich möchte noch einmal erinnern an die Gerichtsandrohungen, die wir in diesem Zusammenhang in den Sendschreiben in der Offenbarung lesen. Wir haben von Lahmen, vom Blinden, vom Geraubten gesprochen, das dem Herrn geopfert wurde. Eine kleine Anmerkung dazu. Oft ist es ja so in der Gemeinde Jesu, wenn es ums Geld geht, beginnt das Schweigen. Wenn jemand viel spendet, wird er anders behandelt wie jemand, der wenig spendet. Dass wir auch das sehen, der Herr hat keinen Gefallen an Geraubten. Auf den größten Spenden kann kein Segen liegen, wenn sie durch eine unehrliche Steuererklärung zustande gekommen sind, durch eine Erbschleicherei oder auf Kosten der Angestellten, die unter Verhältnissen bezahlt werden und man wird selbst reich dabei. Nur eine kleine Anmerkung, der Herr hat kein Gefallen am Lahmen, am Geraubten, am Blinden, dass wir hier wirklich seine Maßstäbe anlegen und nicht irgendwelche andere von der Bibel her. Das gilt auch für unsere persönliche Nachfolge. Wenn wir den Herrn fürchten und lieben, wird sich das immer im Gehorsam gegenüber seinem Wort zeigen. Klein b, Gottes Herrlichkeit unter den Nationen. Zweimal redet der Herr in dieser Anklage von seiner Größe und Herrlichkeit unter den Nationen. Das erste Mal in Vers 11, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Heerscharen. Nun sagen uns bibelkritische Ausleger, hier sind alle Völker gemeint, die einen Gott verehren und den lebendigen Gott meinen, auch wenn sie ihn nicht kennen. Also der Moslem, der nie von Christus gehört hat, der dem lebendigen Gott dienen möchte. Der Hindu, der nie von Christus gehört hat, der es ganz ernst meint. Oder irgendwo der Animist in Afrika oder Südamerika, der nie gehört hat. Sie meinen ja alle den lebendigen Gott. Nun, das Traurige ist, es ist nicht nur mehr eine Ansicht unter liberalen Theologen, das reicht bis in die Evangelikalen hinein, dass man sagt, ja, Menschen, die nie das Evangelium gehört haben, aber ganz ehrlich meinen, die sind gerettet, Gott sieht das Herz an. Wir lesen das übrigens nie in der Bibel, wäre jetzt ein Thema für sich. Ich möchte es nur sagen, das ist hier ganz bestimmt nicht gemeint an dieser Stelle. Die Verse haben eine prophetische Bedeutung. Sie sprechen von dem messianischen tausendjährigen Reich. Und wir lesen davon, dass die Erde voll sein wird der Erkenntnis des Herrn. Und die Nationen werden den Herrn anbeten. Sie werden für ihre Probleme nach Jerusalem ziehen, um dort sich Weisung zu holen. Unvorstellbar, nehmen Sie die Finanzkrise. Der Bundestag würde heute nach Jerusalem ziehen, um sich Weisung zu holen. Verstehen Sie, die müssen heute nicht nach Jerusalem ziehen, der Herr ist noch nicht wiedergekommen. Aber das, wir wissen gar nicht, was das mal bedeuten wird, was uns die Bibel sagt, dass die Völker sich Weisung holen werden im messianischen tausendjährigen Reich direkt vom lebendigen Gott, ihn anbeten werden. Jesaja 2, Micha 5 lesen wir das. Wir können aber einen weiteren Sinn darin sehen, wenn auch das Geheimnis der Gemeinde aus allen Nationen so im Alten Testament noch nicht geoffenbart war. In Römer 10, Vers 19 bis 21 steht, aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen, über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkühnt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin geoffenbart worden denen, die nicht nach mir fragen. Von Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Die Nationen, das sollte Israel damals zur Eifersucht reißen. Es ist heute unser Auftrag, dass wir nicht selbstgerecht gegenüber den Juden auftreten, sondern dass wir sie zur Eifersucht reizen, mit dem, was wir leben und was wir sagen, wie wir den Herrn bezeugen, dass sie verlangend werden nach diesem Herrn, den die Nationen haben, was wir in Christus haben, was uns in ihm geschenkt ist. Vers 14, denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Heerscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Es kommt noch einmal die Größe Gottes zum Ausdruck, ein großer König, der Herr der Heerscharen, gedoppelt. Und dann mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Ihm sind die Priester die Ehre und Ehrfurcht schuldig geblieben. Ich habe gesagt, es deutet hinaus auf die Wiederkunft Christi ins tausendjährige Reich. Wir können es aber auch im Rückblick sehen. Denken Sie an Rahab, als die Kundschafter bei ihr waren, die bestätigt hat, dass der Schrecken Gottes über die Völker gefallen ist. Sie haben deshalb nicht Buße getan, aber sie haben sich gefürchtet. Denken Sie an Ninive, als Jonas das Gericht verkündigt hat. Mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Wir kommen zum dritten, Gottes Anklage, Missachtung von Gottes Herrlichkeit. Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Noch einmal macht der Herr deutlich, wie die Priester seine Herrlichkeit missachten, indem sie seinem Namen die Ehre vorenthalten. Und in Vers 2 wird auch deutlich, wie Gottes Wort hören und gehorchen, es sich zu Herzen nehmen, in der Bibel immer untrennbar miteinander verbunden ist. Bei der Unbußfertigkeit der Priester wird sich das darin deutlich oder sich darin auswirken, dass die Segensgabe ihres Dienstes unter den Fluch Gottes fällt. Segensgabe soll es sein. Und jetzt fällt es unter den Fluch Gottes. Es ist genau derselbe Begriff, der gebraucht wird, wo es um Segen oder Fluch geht im fünften Buch Mose für Israel. Segensgabe. Sie haben das Vorrecht, dem Herrn zu dienen, am Altar zu beten, die Opfer zu bringen, das Volk zu segnen. Die Weisung aus der Tora, die göttliche Weisung aus den fünf Büchern Mose weiterzugeben, den Gottesdienst auszuüben. Und das wird zum Fluch werden. In Vers 3 geht diese Gerichtsprophezeiung weiter. Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Statt Mist kann man übersetzen Unrat, Eingeweide. Es geht hier um die Eingeweide der Opfertiere, die rausgebracht werden sollten vor das Lager, an einem unreinen Ort verbrannt werden sollten, außerhalb der Stiftshütte oder außerhalb des Tempels. Und jetzt gebraucht der Herr genau das, dieses Unreine, die Eingeweide der Opfertiere, die möchte ich auf euer Gesicht oder werde ich auf euer Gesicht streuen, wenn ihr nicht umkehrt. Die Priester und das Priestertum, welches den Herrn verachtet, wird wie die Eingeweide der Opfertiere selbst vom Tempeldienst hinausgeworfen werden. Scheinbar ging 400 Jahre alles weiter wie gehabt. Morgen in der Predigt wird's kommen, wir preisen die Frechen, sie kommen noch vorwärts, passiert ja sowieso nichts und so weiter. 70 nach Christus, als Titus den Belagerungsring um Jerusalem endgültig zusammenzog, war über 1 Million Juden zum Pessachfest nach Jerusalem gekommen. Die Stadt war überfüllt. Und zur römischen Belagerung kamen dazu die Zelotentruppen, die sich innerhalb der Stadt bekriegt haben. Pilger oder Priester, die im Tempel die Opfer bringen wollten, wurden mit Katapulten beschossen von den rivalisierenden Zelotengruppen. Eigene Leute hat man aufgeschlitzt. Grauenhaft, was dort abging. Die Vorratshäuser gegenseitig angezündet. Und als dann schließlich die Römer die Stadt genommen haben, wir können uns das nicht vorstellen, was für ein Anblick das war. Flavius Josephus schreibt, dass das Blut so in Strömen floss, dass Feuerbrände dadurch gelöscht wurden. Damals ist grauenhaft, was er über die Stadteroberung damals schreibt. Wenn wir jetzt an diese Stelle denken, die der Herr durch seinen Boten Maleachi damals gesagt hat. Die Eingeweide der Opfertiere, das erinnert gerade dazu, das Gemetzel damals um Jerusalem, sehen wir ganz klar die Schuld der Nationen an Jerusalem, geht jetzt nicht darum, um das irgendwie klein zu reden, aber man erschrickt vor der Wahrhaftigkeit von Gottes Wort, wie alles eintrifft, was er vorausgesagt hat. Das Interessante ist, dass im vierten Tempel im tausendjährigen Reich die Leviten wegen ihrem Ungehorsam vom Priesterdienst, vom Opferbringen ausgeschlossen bleiben. Das lesen wir in Hesekiel 44, Vers 10 bis 13. Es werden da nur die Zadokiten von den Leviten dem Herrn nahen, weil sie zu David treu waren beim Aufstand Absaloms und auch beim Aufstand Adonia. Kurz, wenn ich vom vierten Tempel spreche, oh, das ist jetzt sehr klein, dass wir das kurz unterscheiden können. Der erste Tempel wurde durch Salomo gebaut. Er wurde 586 vor Christus durch Nebukadnezar zerstört. Und mit der Zerstörung des ersten Tempels begannen die Zeiten der Nationen zu laufen, die Zertretung Jerusalems, von der der Herr Jesus in Lukas 21, Vers 24 spricht. Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Der zweite Tempel wurde durch Zerubabel erbaut, wir lesen es im Buch Esra, wurde unter Herodes dem Großen ausgebaut zu dem größten religiösen Bauwerk, das je auf dieser Erde gestanden hat. Er galt damals ins Geheime als das achte Weltwunder. Das war auch der Wunsch, warum Titus oder der Grund, warum Titus ihn schonen wollte, seinen Legionen ausführlich den Befehl gab, diesen Tempel zu schonen wegen seinem Gold und alles, was damit zu tun hatte, bis er von einem römischen Soldaten entgegen des Befehls des Herrn, Feldherrn entzündet wurde. Er wurde zerstört 70 nach Christus, der zweite Tempel. Der dritte Tempel wird von Israel gebaut werden vor der Wiederkunft Christi. Sie sehen ja noch nicht, dass in Christus die Opfer erfüllt werden. Und wir lesen, dass der Antichrist sich in diesen Tempel setzen wird und als Gott verehren lassen wird. In diesem vierten Tempel. Und Sie können heute in Jerusalem das Tempelinstitut besuchen, der dritte Tempel. Die Vorbereitungen für den dritten Tempel laufen auf Hochtouren. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann er gebaut wird, weil die politische Konstellation so sein wird. Das ist nicht unsere Sache, das ist Gottes Sache. Was mit der Omar-Moschee wird und so weiter. Brauchen wir keine Erklärung, das weiß der Herr. Der weiß es viel besser, macht es viel besser, wie wir immer denken und spekulieren. Aber es ist Tatsache, die Vorbereitungen für den dritten Tempel laufen auf Hochtouren im Tempelinstitut in Jerusalem. Der vierte Tempel wird nach der sichtbaren Wiederkunft Christi im messianischen Reich stehen. Und er hat Ausmaßen, eine Kantenlänge von 1,5 Kilometer. Er passt überhaupt nicht auf den heutigen Tempelberg. Deshalb müssen gewaltige geografische Veränderungen kommen. Das lesen wir bei Sacharja im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi. Allein der heilige Bezirk wird 70 Kilometer sein, um den vierten Tempel, der dann gebaut wird. Das ist ein Tempel, in dem das Volk wieder opfert, vermutlich so wie wir heute das Mahl des Herrn feiern, als Rückerinnerung an das vollkommene Opfer des Herrn Jesus. Und weil man im tausendjährigen Reich nicht mehr weiß, was Blutvergießen ist. Deshalb braucht es blutige Opfer, um sich das vor Augen zu stellen und zu vergewissern. Es wird ja Friede sein zwischen Mensch und Tierwelt und allem, was dazugehört. Das nur zu den vier Tempeln im Schnelldurchgang. Also im vierten Tempel sind die Leviten ausgenommen. Sie werden nur dienende Funktion haben. Die Opfer werden nur die Zadokiten bringen im vierten Tempel. Aber das angekündigte Gericht hat auch etwas Hoffnungsvolles bei Maleachi. Es weist zugleich darauf hin, dass etwas viel, viel Besseres kommen muss. Wenn das jetzt auch nicht ausgesprochen wird, es geht um das vollkommene Opfer unseres Herrn, um das wahre hohe Priestertum und das ein für alle Mal vollkommen gebrachte Opfer unseres Herrn. Wir kommen zum vierten Punkt, Gottes Anklage, Missachtung von Gottes Gesetz. Zunächst geht der Herr hier auf den Levitischen Bund ein, Kapitel 2, Vers 4 bis 9. Und weil er zu seinem Bund steht, muss er ihn von den Priestern reinigen, die diesen Bund zugrunde gerichtet haben. Er erwartet von ihnen Ehrfurcht. Und dass dieser Bund Leben war, das lesen wir an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Leben, Friede und Furcht. Wir lesen das im Zusammenhang mit dem goldenen Kalb, die Sünde in Israel, als Mose dann die Leviten zusammenrief und die Leviten das Gericht vollzogen, ganz unabhängig davon, ob es sich um eigene Familien, Angehörigen, Verwandte gehandelt hat, im Gegensatz zu den Priestern bei Maleachi, hatten sie damit ihre Ehrfurcht vor dem Herrn zum Ausdruck gebracht. Vers 5 bis 6 erinnert an Pinhas. Durch seine Furcht vor dem Herrn und dem daraus folgenden Gehorsam und Eifer wurde der Bund Levis für seine Nachkommen bestätigt. Er hat sehr entschlossen gehandelt, als Israel in die Biliamsfalle getappt war, sich vermischt hat, mit den Moabitern, Midianitern Hurerei getrieben hat und als dann ein Israelit eine Midianiterin mit in sein Zelt genommen hat. Und sein Gehorsam hatte zur Folge, dass der Zorn Gottes von Israel abgewendet wurde. Vielen gab er dadurch Rettung. Damit wird noch einmal deutlich, was die Aufgabe der Priester neben dem Opferdienst war. Sie sollten genau darauf achten, Gottes Gebote, die Weisung des Herrn, Tora eigentlich, Weisung zum Leben, zuverlässig und unverfälscht weiterzugeben. Und dazu gehört, dass Leben und Lehre auch bei den Priestern miteinander übereinstimmen musste. Wir sehen hier wieder, wie die Furcht des Herrn und der Umgang, die persönliche Stellung zu Gottes Wort, untrennbar miteinander verbunden ist. Und an diesem Punkt hat die Priesterschaft zur Zeit Maleachis total versagt. Sie gingen leichtfertig mit der Weisung Gottes um, mit Gottes Wort. Sie hatten gleichgültige Opfer gebracht. Und hier geht es um unsere Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Paulus sagt, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden wird. Sie haben diese Frage schon heute Morgen gehört. Ich möchte sie Ihnen noch einmal stellen. Wie sieht unsere Haltung gegenüber Gottes Wort aus? Erkennen wir wirklich die Bibel Wort für Wort als von ihm inspiriert an und als die höchste Autorität? Natürlich gibt es auch Erkenntnisfragen, in denen die Bibel uns einen Ermessensfreiraum lässt und Wachstum. Aber die Frage ist, ob wir die Autorität der Heiligen Schrift über alle menschlichen Erkenntnisse und theologische Systeme stellen. Oder ob wir in Wirklichkeit die Heilige Schrift unseren Erkenntnissen und Systemen unterordnen und so hinbiegen, dass unsere eigenen Systeme am Schluss wieder aufgehen. Das ist echte Bibeltreue. Dass wir bereit sind, unsere Systeme, unser Denken von Gottes Wort verändern zu lassen und nicht umgekehrt. Ich möchte in diesem Zusammenhang Spurgeon zitieren. Er schrieb, wir zittern vor Furcht, falsch zu glauben und zittern mehr, wenn ihr seid wie ich, vor Furcht, uns zu irren und das Wort Gottes falsch zu deuten. Ich glaube, Martin Luther fürchtete sich nicht, dem Teufel persönlich zu begegnen. Aber wir haben sein eigenes Bekenntnis, dass ihm die Knie schlotterten, so oft er sich zum Predigen erhob. Er zitterte vor Furcht, dem Wort Gottes nicht treu zu sein. Die ganze Wahrheit zu predigen, ist ein furchterregender Auftrag. Ihr und ich, die wir Botschafter Gottes sind, müssen vor Gottes Wort zittern und nicht mit ihm spielen.